my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Herzlich willkommen zu Fokus Südwest, dem halbstündigen Informationsmagazin aus dem Südwesten. Ihr hört Radio Dreieckland oder ein anderes freies Radio in Baden-Württemberg. Das heutige Fokus Südwest am Donnerstag, den 29. Januar 2015, wurde von Radio Dreieckland aus Freiburg produziert. Durch diese Sendung führt euch Mathieu. Hier sind die Themen dieses Magazins. Abgeschobene Familie erhält keine Unterstützung der serbischen Behörden, das Kindeswohl wurde nicht berücksichtigt und das Innenministerium hat seinen Ermessensspielraum nicht angewandt. Das behauptet die Pressereferentin der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen gegenüber Radio Dreieckland und beruft sich auf die letzten Informationen über die Situation der aus Freiburg abgeschobenen Familie Ametovic. Außerdem Verbrecher oder Helden? Am morgigen Freitag startet der Prozess gegen drei Menschen, einen sogenannten südbadischen Schleuserring. Radio Dreieckland fragte Bernd Mesowitsch von ProAsyl, wie die Tätigkeit von Schleusern und Fluchthelfern je nach politischen Umständen umgedeutet wird. Und schließlich, Ku Klux Klan als Honigtopf und V-Leute als bewährtes Instrument? Ein Blick auf die ersten öffentlichen Sitzungen des NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag. Zahlreiche Initiativen setzen sich für eine Rückkehr der Freiburger Familie Ametovic ein, die mit 133 weiteren Betroffenen am 20. Januar vom Baden-Airpark in Richtung Balkan abgeschoben wurde. Unter anderem fordert auch die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, ASF, innerhalb der baden-württembergischen SPD eine Rückholung und positioniert sich damit gegen den eigenen Innenminister Reinhold Gahl. Kollege Fabian sprach mit Luisa Boos, der Pressereferentin der baden-württembergischen Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, über den Fall, das Motto Humanität hat Vorrang und die sichere Herkunftsstaatenregelung. Zunächst fragte Fabian nach dem neuesten Informationsstand. Wie geht es der Familie?
Also unserer Informationsstand nach hat die Familie vor Ort, anders als Ministerpräsident Kretschmann auch gesagt hat, keine Unterstützung der serbischen Behörden angeboten bekommen. Sie ist jetzt wieder zurück in ihrem Herkunftsort in Niš. Momentan wohnen sie jetzt mit neun Personen auf circa 9 Quadratmeter. Die Kinder sind alle krank. Das jüngste Kind, Martin, ist sogar momentan im Krankenhaus, weil er mit Sauerstoff versorgt werden muss. Es mangelt an allem, an Waschgelegenheit, es gibt kein fließendes Wasser, es mangelt an Windeln für die Kinder, 4 Kinder tragen noch Windeln, aber auch an sauberer Kleidung und ausreichende Beheizung auch des Wohnraumes. Das ist so momentan der Stand, den wir haben. Das Jugendhilfswerk Freiburg hat auch ein Spendenkonto eingerichtet. Wenn man der Familie direkt helfen möchte, dann kann man dort auch hinspenden. Um sich ein aktuelles Bild von der Situation zu machen, sind auch 2 Mitarbeiterinnen des Jugendhilfswerks gestern Abend nach Belgrad geflogen und befinden sich gerade auf dem Weg nach Niš. Und auch jemand von der SPD ist dabei. Und wenn die zurückkommen, werden wir uns bestimmt noch ein besseres Bild von der Lage vor Ort machen können.
Sie haben es jetzt schon anklingen lassen. Das heißt, Sie würden jetzt der Darstellung von Ministerpräsident Kretschmann widersprechen, dass die Wohnsituation und die Gesundheitsversorgung vorher mit serbischen Behörden abgestimmt worden sei.
Es ist ganz klar so, dass andere Informationen auch an uns herangetragen wurden, gegenteilige Informationen. Und wir angefangen haben, diese zu überprüfen, hat sich herausgestellt, dass es einfach nicht zutreffend ist, dass die Wohnsituation und die Gesundheitsversorgung vor Ort abgestimmt wurde. Zumindest gibt es keine Hilfsangebote. Dass der kleine Martin jetzt im Krankenhaus versorgt werden kann, liegt daran, dass das Jugendhilfswerk unterstützt und nicht die serbischen Behörden. Von dem her zeichnet sich einfach ab, dass das so nicht zutreffend ist. Und der Petitionsausschuss hat auch als Auflage verfügt, dass die Wohnsituation und die Gesundheitsversorgung nach 2 Wochen überprüft wird. Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt auch schneller geschieht und dass dann auch diese Ungereimtheiten aus der Welt geschafft werden.
Auch aus dem Innenministerium hieß es ja kürzlich, dass Minister Gall sich ein Bild vor Ort in Serbien gemacht habe am 9. Dezember. Dort hätte er keine Erkenntnisse gewinnen können, die im Ergebnis gegen Rückführungen in diesen sicheren Herkunftsstaat sprechen würden. Wie bewerten Sie die Aussage von Innenminister Gall?
Prinzipiell berufen wir uns auch auf Aussagen von Wissenschaftlern, von Menschenrechtsorganisationen, die alle zu dem Ergebnis kommen, dass Roma in Serbien zum Beispiel immer noch strukturell diskriminiert werden. Und dann ist natürlich die Frage, welche Erkenntnisse der Innenminister dort gewinnen konnte. Wenn es eine Kooperation mit den serbischen Behörden gibt, dann hatte diese in diesem konkreten Fall versagt. Und das ist etwas, was wir auch weiterhin überprüfen wollen. Inwiefern ist eigentlich dieses Netzwerk, wenn Menschen zurückgeführt werden, inwieweit werden sie denn überhaupt aufgefangen? Das wollen wir auch selber jetzt nochmal überprüfen, weil uns das einfach alles sehr komisch vorkommt momentan.
Humanität hat Vorrang, hieß es im grün-roten Koalitionsvertrag zur Flüchtlingspolitik. Angesichts dieser jüngsten Abschiebung, insbesondere der Familie Ahmetović, muss man doch eingestehen, nein, Humanität hat in Baden-Württemberg in Sachen Flüchtlingspolitik ganz bestimmt keinen Vorrang, oder?
Ja, leider nicht. Und das ist eigentlich unser Auftrag, das zu ändern. Es gibt natürlich eine Bundesgesetzlage. Es ist ein Bundesgesetz, dass Serbien und andere Staaten als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Das ist nicht unbedingt in Baden-Württemberg. Aber Baden-Württemberg hat angekündigt, jeden Einzelfall auch zu prüfen. Und es gibt ja auch den Petitionsausschuss, der sich eigentlich auch die Familien ganz genau oder die Person ganz genau anschauen soll. Und in diesem konkreten Fall kann man sagen, Humanität hatte sicherlich nicht Vorrang.
Die Einzelfallprüfung, die ja aus dem Innenministerium immer wieder angeführt wird, also eigentlich nichts wert, oder?
In dem Fall nicht, nein. Also es ist ja so, dass uns die ganze Situation absolut nicht kalt lässt, die ganze Situation dieser Familie. Das Kindeswohl wurde nicht berücksichtigt, unserer Meinung nach. Wir sind jetzt alle Kinder auch krank sind, es liegt eine massive Kindesgefährdung auch vor. Die Bundesrepublik hat auch die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben, ebenso wie die Genfer Flüchtlingskonvention, wo auch die Einzelfallprüfung eigentlich verankert ist. Wir haben es mit einer verschränkten Gesetzeslage zu tun. Das wissen wir auch alle. Aber in dem Fall ist es einfach so, dass wir da auch konkret dranbleiben wollen, weil wir dieser Familie auch helfen wollen.
Sie haben es gesagt, die Regelung, dass Serbien, Bosnien und Mazedonien als sichere Herkunftsstaaten eingestuft wurden, wurde auf Ebene des Bundesrates, auf Bundesebene beschlossen. Die baden-württembergische Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen erklärte nun auch, dass alle Befürchtungen in Bezug auf diese Einstufung sich leider bewahrheitet hätten. Eine Initiative, um die Einstufung rückgängig zu machen, gibt es jetzt aber aus Baden-Württemberg bisher nicht, oder?
Ja, man muss sehen, dass das ja ein Gesetzgebungsverfahren der Großen Koalition war und dann der Bundesrat zustimmen musste. Und da hat auch die grün-rote Landesregierung zugestimmt. Das hat ja auch innerhalb der Grünen zu großen Verwerfungen geführt. Als Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen haben wir auf Bundesebene die Beschlusslage, dass wir das Prinzip der sicheren Herkunft aus Drittstaaten generell ablehnen. Das heißt, wir versuchen auch diese Debatte innerhalb der SPD immer wieder in diese Richtung zu führen, aber jetzt konkret Hoffnungen machen, dass sich das, was sich ja auch gerade erst geändert hat, wieder zurücklehnen lässt, da sehe ich jetzt leider auch wenig Hoffnung.
Jetzt heißt es teilweise, dass innerhalb der SPD die Abschiebung der Familie Ahmetović eigentlich hauptsächlich in Freiburg kritisiert wird. Jetzt hat die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen sich auch zu Wort gemeldet und die Abschiebung kritisiert. Trotzdem die Frage, warum hat es Innenminister Gall mit seiner inhumanen Abschiebepolitik innerhalb der SPD offenbar doch so leicht?
Also es ist schon so, dass es auch überregional innerhalb der SPD dieser Fall reflektiert wurde. Es gab da einige Initiativen, auch die Jusos haben sich zum Beispiel konkret für einen Winterabschiebestopp eingesetzt. Und auch innerhalb der SPD-Kreisverbände gibt es da Bewegung. Und der Minister Gall ist in dem Moment ja jemand, der die Gesetzeslage ausführt. Und da gibt es einen Ermessensspielraum und wir kritisieren, dass es dieser Ermessensspielraum nicht angewandt wurde. Wir müssen sehen, dass auch in der neuen Bundesgesetzgebung, dass es momentan nichts Härteres gibt als diese aktuelle Gesetzeslage. Und diese aufzulösen, da sind wir auch nicht alleine in der SPD als ASF.
Mitte, Ende Februar steht wahrscheinlich die nächste Sammelabschiebung vom Baden-Airpark an. Kann diese Sammelabschiebung vielleicht mit jetzt doch noch einem Winterabschiebestopp doch noch verhindert werden?
Also ich hoffe, dass es noch einen Winterabschiebestopp geben wird. Besser jetzt als nie, auch wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ich bin aber momentan einfach nicht optimistisch, dass das noch eintritt. Es wurde uns auch ein inoffizieller Winterabschiebestopp zugesichert, also dass man das nicht offiziell macht, aber trotzdem nicht abschiebt. Das wurde dann auch nicht so eingehalten. Dass sich da jetzt noch ein offizielles Bekenntnis zum Winterabschiebestopp kommt, glauben wir nicht, aber wir werden uns natürlich dafür einsetzen.
Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen appelliert insbesondere an Reinhold Gall, die Familie Ahmetović zurückzuholen. Wird die Forderung jetzt auch vielleicht nach der Reise nochmal nach Nisch, wird diese Forderung gehört werden? Sind Sie optimistisch?
Also ich bin optimistisch, dass der Petitionsausschuss die Wohnsituation und die Gesundheitsversorgung der Familie nach 2 Wochen nochmal prüft. Das war eine Auflage. Und wenn dieser Petitionsausschuss zu ähnlichen Erkenntnissen kommt, die wir erwarten von dieser Reise, dann gibt es eigentlich nur einen Schritt, nämlich diese Familie wieder zurückzuholen, wenn man glaubwürdig sein will. Und da setzen wir große Hoffnung rein.
Soweit Luisa Boos von der SPD im Interview mit Kollege Fabian zur aktuellen Situation der abgeschobenen Familie Ahmetović und zum nicht angewandten Ermessensspielraum der Landesregierung in Sachen Abschiebung. Sensationsmeldungen in der regionalen Presse. Einen Schleuserring bzw. Schleuserbanden habe die Polizei enttarnt. Dieser habe auch mehrere Einbrüche in Rathäusern im Freiburger Umland in Auftrag gegeben, bei denen Blankodokumente gestohlen wurden. Mithilfe dieser Dokumente wurden Flüchtlinge über die Grenze gebracht. Wegen der sogenannten Schleuserei und der Einbrüche, aber auch wegen weiteren Anklagepunkten stehen die 3 Männer ab morgigen Freitag vor Gericht. Kollegin Johanna interviewte Bernd Mesovic von Pro Asyl über die ambivalente Deutung von Fluchthilfe, sowohl im politischen Diskurs als auch bei Gerichtsverhandlungen.
Ein Schleuserring wurde in der Freiburger Region ausgehoben. 3 Personen sind nun angeklagt, 1 irakischer und 2 deutsche Staatsangehörige werden dann vor Gericht stehen. Neben anderen Delikten wie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstößen gegen das Waffengesetz wird der eine Vorwurf vor allem auch in der Presse hervorgehoben, dass sie zwischen 2009 und 2013 in mehrere Rathäuser in der Region eingebrochen haben. Sie stahlen dabei Blankodokumente und benutzten die dazu, mindestens 93 Flüchtlingen den Übertritt über die türkische Grenze in die EU zu ermöglichen. Bei den Flüchtlingen handelt es sich um syrische Staatsangehörige, die daraufhin nach Deutschland kommen konnten. Fassen wir nochmals zusammen. 3 Männer stehlen Blankodokumente und benutzen diese dazu, syrischen Flüchtlingen die Einreise über die Türkei zu ermöglichen. Oder umgekehrt, Menschen sahen sich gezwungen, vor dem syrischen Bürgerkrieg zu fliehen. Sie kamen lebend in Deutschland an, dank geklauter Dokumente. Je nachdem, wie die Geschichte erzählt wird, hört sie sich anders an. Und jeweils anders können die 3 Tatverdächtigen auch betitelt werden. Fluchthilfe oder Schlepperei? Eine Frage politischer Opportunität. So heißt der Artikel von Bernd Mesovic, der in der letzten Ausgabe des Hinterland-Magazins erschienen ist. Bernd Mesovic ist bei Pro Asyl tätig und er ist jetzt telefonisch mit uns verbunden. Eine Frage der politischen Opportunität. Heute scheint es ja eher opportun zu sein, von Schleusern oder Schleppern, gar von Menschenhändlern zu sprechen. Wann und wo gab es denn Fluchthelfer?
Also Fluchthelfer gibt es eigentlich seit nationalstaatliche Grenzen rigide und inzwischen ja auch technisch noch sehr viel rigider kontrolliert werden können. Das heißt natürlich, seit Personen über Pässe auch identifiziert werden können, seit Grenzen wirklich einigermaßen effektiv überwacht wurden. Das war ja in den Zeiten des Feudalismus nicht so. Denken Sie daran, dass es auch Flüchtlinge gab, die innerdeutsche Grenzen übertreten haben. Da hat aber kein Hahn danach gekräht. Zum Beispiel Jakob Grimm als Flüchtling aus Göttingen, der nach Kassel ging, was eine kurze Strecke war, aber da war eine Grenze dazwischen. Also ich würde sagen, im 20. Jahrhundert ist dieses Phänomen der kommerziellen Fluchthilfe, wie man es auch nennen kann, erstmal immer bedeutsamer geworden, ja auch vor dem Hintergrund einer großen Zahl von Flüchtlingen, zum Beispiel in den Zeiten der rassischen Verfolgung der Juden, der Sinti und Roma in Deutschland. Und um gleich mal mit einer zentralen Aussage zu beginnen, viele, viele Menschen aus dieser Zeit verdanken ihr Leben, so sie sie zu den wenigen gehören, die beispielsweise die Verfolgung der Juden überlebt haben, natürlich Schleusern, Schleppern und dem Dokumentenklau ganz ähnlicher Art, obwohl das oft nicht die Schleuser sind, die das selber machen, sondern man musste sich immer schon in der Geschichte verfälschter Dokumente bedienen und die kriegt man ja sozusagen nicht im gemeinnützigen Bereich, sondern eher von Leuten, die eben Straftaten begehen, indem sie Blankopässe besorgen, in Rathäuser einbrechen und so weiter. Ich will es nicht bagatellisieren, aber ich sage nur, das Phänomen ist nun wirklich kein neues und Flüchtlinge, die auf legalen Wege gekommen sind, gibt es natürlich extrem selten.
Lässt sich irgendwie festmachen, unter welchen Bedingungen dieselbe Tätigkeit als Schlepperei, Schleuserei, als krimineller Akt verurteilt wird und unter welchen Bedingungen sie als Fluchthilfe gelobt wird? Wie müssen da der politische Kontext aussehen?
Ja, also gerade Deutschland ist ein Musterbeispiel für diese Debatte oder eigentlich zunächst mal nicht die Debatte, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der die Fluchthilfe aus der DDR heraus und zunächst mal über längere Zeit als etwas Positives nicht zu hinterfragen, das gesehen wurde. Die Ausreisefreiheit war ja ein hohes Gut aus der Sicht des Westens und der Leute, die aus dem Osten, aus der DDR raus wollten. Und ich erinnere mich zum Beispiel an Kinovorführungen, als ich noch in der Grundschule war. Da wurden Grenzdurchbrüche aus der DDR mit Zügen sozusagen in heroischer Weise dargestellt als die Verwirklichung des Rechts auf Ausreisefreiheit, sag ich mal. Und die Fluchthilfe aus der DDR ist ja auch vielfach Thema dann gerichtlicher Auseinandersetzungen gewesen. Und das ist sehr, sehr interessant, das zu verfolgen. Denn die Fluchthilfe aus der DDR galt nicht nur als ehrenwerte Handlung, sondern auch vor Gericht wurde bestätigt bis hin zum BGH. Es sei durchaus nicht sittenwidrig, wenn dafür bezahlt werde. Ja, die Hilfeleistung für einen Menschen in einer Notlage von einer Vergütung abhängig zu machen, so sagte der BGH noch 1980, sei durchaus nicht zu kritisieren. Und die Hilfe zur Ausübung eines Grundrechts, also der Freizügigkeit, könne an ein Entgelt geknüpft sein, denn die Handlung, also Fluchthilfe, beruhe ja durchaus auf billigenswerten, ja edlen Motiven. Also das war das Klima bis 1980, auch wenn die Fluchthilfe aus der DDR in der Zwischenzeit sozusagen oder in den schwieriger werdenden Verhältnissen immer weniger, ich sag mal, ehrenamtlich gemeinnützig war, so fing sie nämlich an, sondern natürlich sich auch kommerzialisiert hat, weil einfach die Umstände, unter denen die innerdeutsche Grenze überwunden werden konnten, immer schwieriger wurden, also die Flucht immer teurer wurde, wie heute übrigens.
Heute wird den Schleppern, den Schleusern ja auch immer wieder vorgeworfen, dass sie die Fluchthilfe zur persönlichen Bereicherung betrieben, weil sie eben Geld dafür verlangen. In der Geschichte war das also nicht nur politisch akzeptiert, sondern wurde auch für rechtlich vertretbar gehalten. Es klang gerade schon an, derzeit scheint die Schleuserei ja eine Blüte zu erleben, wenn man den Medienberichten folgt, insbesondere auch was die gefährlichen Bootsfahrten über das Mittelmeer betrifft. Unter welchen historischen Bedingungen hat und hatte die Schlepperei besondere Konjunktur?
Ja, wie gesagt, immer wenn die Grenzen sehr schwer zu überwinden waren, wenn es sozusagen keine Möglichkeit gab, auf legalen Wegen sein Verfolgerland zu verlassen oder ein Zufluchtsland zu erreichen, dann immer wurde sozusagen die Notwendigkeit, einen kommerziellen Fluchthelfer einzuschalten, unumgänglich. Und wie gesagt, das beginnt nicht erst mit heute, sondern denken Sie an die Nöte der Flüchtlinge, die vor den Nazis flohen, als diese zum Beispiel auch Frankreich und später dann Südfrankreich besetzten. Die Varian Fry, der berühmte Fluchthelfer, der in Marseille zunächst mal Intellektuelle ausschleuste und vielen Menschen geholfen hat, der musste sich ja auch krimineller bedienen, um an falsche Pässe zu kommen, denen viele damals in die USA gekommene ihr Leben verdanken. Und das war eine historische Phase, in der man sagen kann, dass ganz viele Emigranten eben schon auf Schleuser angewiesen waren. Es ist bedauerlich, dass viele hinterher über dieses Phänomen gar nicht so sehr geredet haben, ob sie nun bewusst war oder ob sie es nicht wissen wollten. Und viele der Menschen, die damals kommerzielle Fluchthilfe waren oder ehrenwerte Fluchthilfe, der Abgrenzung ist fließend, sind auch nicht für ihre Taten, die ja sogar von ihrem Umfeld nicht gerne gesehen wurden, nicht geehrt worden oder sind erst viele, viele Jahre später in ihrem Tun beurteilt worden. Und in einigen Fällen wird ihre Gedacht zum Beispiel Beispiel in Yad Vashem.
Ziehen wir am Ende noch den Umkehrschluss. Was müsste Deutschland, was müsste die EU tun, um den Schleusern gehörig das Geschäft zu verderben?
Also ich denke, der einzige Weg ist, die Chancen zu verbessern für legale Wege. Die Menschen, die aus Syrien, aus dem Irak oder aus solchen Situationen fliehen, werden das tun. Man wird sie letztendlich nicht aufhalten können. Viele leben jetzt in verzweifelter Situation in Erstaufnahmestaaten, die keinen Zweifel dran lassen, dass sie nach anfänglicher Aufnahmebereitschaft nicht der Daueraufenthalt sein wollen. Und also werden Flüchtlinge zum Beispiel aus dieser Region weiterfliehen. Das geschieht ja gerade. Und wenn sie keine Chancen bekommen, dann werden sie versuchen, sich eine Schiffspassage zu besorgen, so gefährlich die sein mag, so skrupellos im Einzelnen die Schleuser sein werden. Es gibt ja auch viele, viele Todesfälle, wo man deutlich sagen muss, dass hier natürlich auch die Schleuser ihre Verantwortung tragen. Aber die Menschen werden es tun und man wird es nur verhindern können, indem es eine echte Alternative gibt. Die Alternative heißt jedenfalls nicht allein darauf zu vertrauen, dass die harte Bestrafung von Schleusern Fluchten verhindert. Das ist seit jeher unrealistisch gewesen. Das erhöht noch die Risiken für die Flüchtlinge.
Soweit Bernd Mesowitsch, Referent bei Pro Asyl zum historischen Wandel im Ansehen der Fluchthilfe. Das Hinterland-Magazin Nummer 27 zum Schwerpunktthema Schlepper-Schleuser. Dieser Superheldin ist im Herbst 2014 erschienen. Es wird vom Bayerischen Flüchtlingsrat herausgegeben und in dieser Ausgabe wird das Thema von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Unter anderem gibt es einen Bericht von der Fluchthelferin Walter Benjamins, die ihn auf der Flucht vor den Nationalsozialisten über die spanische Grenze brachte. Dort wurde er zurückgewiesen, wie man heute wohl sagen würde, und beging dann aus Verzweiflung Selbstmord.
Soweit Bernd Mesowitsch von Pro Asyl im Interview mit Kollegin Johanna über die wechselnde Deutung von Fluchthilfe je nach politischer Opportunität. Ab dem morgigen Freitag stehen drei Männer aus Südbaden vor Gericht, unter anderem, weil sie Einbrüche in Auftrag gegeben hätten, um Blankodokumente an syrischen Flüchtlingen zu verkaufen und ihnen den Weg in die EU zu vereinfachen. Wir befassen uns schließlich mit dem NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Baden-Württemberg, der am vergangenen Freitag und erneut am Montag erstmals teilweise öffentlich tagte. Dieser Ausschuss wurde sehr spät, nämlich erst im November 2014, ins Leben gerufen und ersetzt die ohnmächtige und zerstrittene Enquetekommission zum selben Thema. Er soll über die Versäumnisse der baden-württembergischen Behörden im Zusammenhang mit der Mordserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds ermitteln. Verschiedene Fragen stehen im Raum, unter anderem die Versäumnisse in der Aufklärung des Mordes an der Polizistin Michelle Kiesewetter 2007 in Heilbronn sowie die Aufenthalte und Beziehungen des Trios Bönhardt, Mundlos und Schäpe in Baden-Württemberg in den 90er Jahren. Außerdem die Rolle des Verfassungsschutzes im Aufbau rechtsextremer Strukturen wie den baden-württembergischen Ku Klux Klan, den dubiosen Tod von V-Männern und Zeugen sowie die Frage, ob in Baden-Württemberg einschlägige Akten vernichtet wurden. Die ersten Sitzungen hatten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Am vergangenen Freitag und erneut am Montag waren erstmals Teile der Sitzungen öffentlich. Im Anschluss gaben sich mehrere Medien, wie die Stuttgarter Zeitung, kritisch über den Aufklärungswillen der Ausschussmitglieder. Kollege Michel war am Freitag vor Ort und berichtete nach dem öffentlichen Teil gegenüber Fabian.
Es ist nicht ganz richtig. Es war nicht nur allgemeines Geschwafel, aber der Stand ist, dass mit der öffentlichen Einvernahme von Sachverständigen der Ausschuss jetzt in seine öffentliche Phase übergegangen ist. Herr Faldig war von 2002 bis 2010 der Leiter oder der Präsident des Inlandgeheimdienstes in Hamburg und war Mitglied von 4 Parteienvertretern, ehemaligen in dieser Bund-Länder-Kommission, die gegründet worden ist, um die Strukturen des Informationsaustausches etc. zwischen Bund und Ländern und Verfassungsschutz und Polizeien einen Bericht zu erstatten. Kein Wunder, und das hat er auch hier wieder weiter erweitert, ist, dass sie im Wesentlichen keinen großen Änderungsbedarf gesehen haben, außer der Verbesserung des Informationsflusses zwischen den Landesämtern, also den Inlandsgeheimdiensten und dem Bundesamt. Das war ein wesentliches, und das zweite wesentliche Ergebnis war, sie wollen an dem bewährten Instrument der V-Leute, also festhalten, allerdings das Abstufen auf die Ebene, dass klare Standards gesetzt werden, dass zum Beispiel es nicht passieren kann, dass Führer von Nazi-Organisationen dann aus den Mitteln des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder der Länder finanziert wird. Der Ausschuss wollte eigentlich das unter dem Gesichtspunkt haben, welche Schwierigkeiten gab es in der Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg. Baden-Württemberg taucht aber wesentlich da gar nicht drin auf, sondern nur an einer Schnittstelle. Also die Ermordung von Michel Kiesewetter wird dort erwähnt. Das war für sie sehr atypisch, aber sie konnten in Bezug eigentlich in dieser Bund-Länder-Kommission, die ihren Endbericht Anfang 2013 vorgelegt hat, nichts Wesentliches Bericht erstatten dazu. Insofern war dieser Außenblick auf die baden-württembergischen Behörden des Landgeheimdienstes namens Landesverfassungsschutz oder LKA und die Kooperation mit den Bundesbehörden nicht gerade sehr ergiebig. Der Ausschuss ging dann auch um 11.10 Uhr vorbei.
Heißt, der Ausschuss musste sich jetzt nicht mit dem totalen Versagen der baden-württembergischen Behörden befassen?
Nein, muss er nicht. Es wird jetzt am Montag weitergehen. Da werden dann nochmal die Berichte aus dem Bundesuntersuchungsausschuss. Da gab es ja heftige Kritik an der Weitergabe von Akten. Also das wird wahrscheinlich nochmal Thema sein. Eva Högel wird zu Gast sein und Clemens Binninger. Und dann kommt noch der Thüringer Landesausschuss. Da wird die SPD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses zu Gast sein und die wesentlichen Ergebnisse des Thüringer Ausschusses vortragen. Jetzt tagt der Ausschuss wieder nicht öffentlich und da wird die Beweisstrategie die schon feststehenden 17 Termine bis zur Sommerpause im Juli beraten werden, ob man einen gemeinsamen Konsens erreicht oder nicht erreicht. Das ist so ein bisschen, also bis jetzt ist alles einvernehmlich gelaufen und ob es jetzt da große differierende Beweisstrategien zur Frage des Ku Klux Klan, zur Frage der Nazi-Strukturen hier, ist Baden-Württemberg eine Ruhezone für den NSU gewesen, ist die Verbindung von Tino Brandt zum Beispiel nach Baden-Württemberg oder auch andere, diese Blatt-Anana-Strukturen, all dies wird wohl dann Gegenstand werden müssen, wobei die Fraktionen sich, wie gesagt, noch nicht festgelegt haben, ob sie alternative Beweisanträge stellen. Und wie gesagt, das passiert alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil das baden-württembergische Untersuchungsausschussgesetz die Geheimnis, also die unter Ausschluss der Öffentlichkeit diese Beratung statthaben lässt. Nicht gerade sehr erquicklich, war auch bei verschiedenen Kollegen durchaus problematisch so gesehen. Alle Fraktionen haben eigentlich schon ihre Anträge, wie sie zu welchen Komplexen etwas beantragen wollen, aber sie alle sagen noch nichts öffentlich.
Was kannst du zum öffentlichen Interesse sagen? Gab es noch weitere Beobachter?
Es gab, die Pressebänke waren alle voll, von hauptsächlich baden-württembergischen Medien, aber auch ZDF. Ich habe jetzt nicht alle Kollegen mir angeguckt, aber es waren so, ich glaube, 30 Pressevertreter da und ungefähr so viel auch an sonstigen Publikum. Es gab dieses Interesse am Publikum, die auch ein bisschen so gemurrt haben, also der Herr Fallenbiet gesagt hat, dass das Instrument der V-Leute sich bewährt hat, was ja nun wirklich nicht der Fall sein kann. Gut, es gab auch Selbstkritik von Herrn Fallenbiet als ehemaligen Inlandsgeheimchef von Hamburg in Bezug, dass die nicht darauf gekommen sind, dass es möglicherweise eine rassistisch motivierte Mordserie oder, wie er sich ausdrückt, fremdenfeindliche Täterstruktur gewesen ist. Gut, also das war der heutige Tag, relativ kurz, knapp, aber nicht gerade sehr ergiebig für das Beweisthema, welche Schlussfolgerung oder was aufzuklären ist.
Vielleicht abschließend, erhoffst du dir oder glaubst du an eine wirkliche Aufklärung durch diesen NSU-Untersuchungsausschuss?
Man wird sich angucken müssen, welche Zeugen und Sachverständigen dann genommen werden und die aufgeklärt werden aus den Behörden selbst. Bis jetzt sagte zum Beispiel der SPD-Obmann Sagliario von der SPD, dass ja der Bericht des Innenministeriums alles perfekt schon abgebildet habe, was in Baden-Württemberg schiefgegangen ist und welche Korrektur man eingeleitet hat. Und wenn man das so sich anhört, dann, wenn das dabei bleiben würde, dann wäre das nicht gerade sehr ergiebig. Aber man kann ja Überraschungen noch erwarten. Vielleicht gibt es ja auch durchaus Alternativen in der Beweisführungsstrategie oder Beweiserhebung überhaupt, das, was dort ausgeleuchtet wird. Angesprochen wurde zum Beispiel die Rolle, ist der Ku Klux Klan als Honigtopf in Baden-Württemberg eingerichtet worden, ja oder nein? Herr Fahldick hätte das jetzt als sehr problematisch empfunden. Er sagt zwar, man kann im Internet bestimmte Honigtöpfe machen, aber sowas direkt aufzubauen wäre schon schwierig aus seiner persönlichen Sicht, aber das sei ja eine Spekulation, dass es das gewesen ist. Also das heißt, da sind Bruchlinien auch zwischen den Koalitionspartnern ja erkennbar. Diese These wird ja zumindest als untersuchungsbedürftig durch die grüne Fraktion angesehen. Bis jetzt wird es ja bestritten seitens des Innenministeriums und des Inlandsgeheimdienstes. Aber wir werden sehen.
Ja, also zumindest von der SPD aus scheinbar kein wirkliches Aufklärungsinteresse zum NSU-Sumpf.
Was der bis jetzt vorgelegt hat, über das, was der Innenminister bis jetzt vorgelegt hat, genau, so hatte ich den Eindruck.
Das sagt.
Aber man kann sich ja angenehm wird getäuscht werden.
Wir werden sehen und auf jeden Fall den NSU-Untersuchungsausschuss auch weiterhin kritisch begleiten.
Soweit der Bericht von Kollege Michel gegenüber Fabian über die erste teilweise öffentliche Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag am vergangenen Freitag. So kommen wir zum Ende dieses Fokus Südwest Magazins am 29. Januar 2015.